Heute geht es um ein Dokument, das für mich als Hebamme sehr wichtig ist. Der Mutterpass.
Wenn man schwanger ist und nicht gerade Hebamme, dann besteht der Mutterpass aus ziemlich vielen Abkürzungen, Franzi, und einigen Daten, die auf den ersten Blick nicht ganz so einfach zu entschlüsseln sind.
Wir wollen euch mit dieser Folge dabei helfen, zu verstehen, was da überhaupt drin steht.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute wird es etwas bürokratisch, würde ich mal sagen.
Ja, ich finde, so kann man es sagen. Es geht um den Pass der Schwangerschaft. Und zwar um das Dokument, in dem alle Untersuchungen dokumentiert werden und ganz viele andere Infos stehen. Ich habe darin ehrlich gesagt auch immer die Ultraschallbilder gesammelt. Allerdings meinte irgendwann eine Hebamme, ich solle doch bitte mal den Mutterpass aufräumen, bevor ich in den Kreißsaal komme. Ist das wirklich so ein Problem, Franzi, überfüllte Mutterpässe?
Ja, das ist mein täglich Brot, Sonja. Ehrlicherweise drücken mir Frauen ja als allererstes ihren Mutterpass in die Hand, wenn sie durch die Kreißsaaltür kommen. Und ich als Hebamme habe manchmal wirklich viele Mutterpässe in der Hand und manchmal sind es wirklich so richtig dicke Akten, wo dann irgendwie diverse Rezeptblöcke von irgendwelchen Ärzten, irgendwelche Tipps und Sachen aufgeschrieben wurden, Ultraschallbilder, irgendwelche Überweisungsscheine oder irgendwelche Arztbefunde. Ich muss sagen, da ist auch einfach ganz viel Zeug drin, was die Frauen dann da so alles so ansammeln, weil es sind ja alles so wichtige Zettelchen. Ja, und manchmal passiert es dann eben, dass mir drei runterfallen und dann habe ich so einen Zettelsalat und frage mich immer, wem jetzt was gehört. Von daher bitte, bitte, bitte bringt doch einfach euren Mutterpass mit und alle schönen Ultraschallbilder und sonstigen Sachen könnt ihr einfach entweder in so einer Klarsichthülle für euch haben, dass ich dann, wenn ich nachfrage, ganz konkret Zettel XY bekomme und nicht so ein ganzes Pamphlet an Sachen, die dann gerne auch nochmal so eine Kaffeetassenspur haben. Und dann alles so gemixt ist.
Ja, also ich, kleine Side-Story, ich habe bei der Geburt meiner zweiten Tochter tatsächlich meine Eheurkunde verloren, weil ich die irgendwo zwischen anderen Dokumenten hatte, die ich da auch abgegeben habe. Das sollte man einfach nicht machen.
Nee.
So, einen Mutterpass zu bekommen, wenn man sich ein Kind gewünscht hat, ist ja wirklich, finde ich, ein sehr, sehr schöner Moment. Es macht die Schwangerschaft nochmal irgendwie so offiziell. In welcher Schwangerschaftswoche sollte man denn einen Mutterpass haben?
Also den Mutterpass bekommen erstmal alle schwangeren Frauen von ihrer Frauenarztpraxis oder von der Hebamme ausgehändigt. Entweder sofort nach Feststellung der Schwangerschaft. Das mache ich manchmal mit Frauen beim Erstgespräch, wenn es wirklich super frisch ist, dann füllen wir da schon mal so wesentliche Sachen wie Name, Gewicht, Größe und sowas. Irgendwie kann man da schon alles reinschreiben. Aber genau, spätestens bei der großen Vorsorgeuntersuchung zwischen der 9. und 12. Schwangerschaftswoche sollte man den dann auf jeden Fall haben.
Und das Dokument gehört einem als Frau selber und man darf nie gezwungen werden, das irgendwem zu zeigen, oder? Also man kann da auch selbst reinschreiben, was man möchte.
Ja, das ist voll gut, dass du das sagst, Sonja, da ganz viele Frauen dieses heilige Dokument immer in ihren Händen halten, aber sich zum Beispiel dann nicht trauen, irgendwie etwas reinzuschreiben, so medizinische Daten, die sie dann eben wissen oder eine Allergie oder sowas. Das kann man durchaus bei Kommentaren dahin schreiben. Und das ist euer Dokument, also an alle Schwangeren, wenn der Arbeitgeber sagt, ja hier, beweis mir mal die Schwangerschaft und mach einfach mal eine Kopie vom Mutterpass. Nee, das darf der nicht. Und das ist euer intimstes Geheimnis, ja? Also ihr müsst es wirklich niemandem zeigen, außer uns, die wir euch betreuen. Da wäre es natürlich schon sinnvoll.
Genau, man kann da auch so Sachen vermerken wie die Telefonnummer des Partners, der Partnerin, vielleicht vorne für Notfälle. Und wenn es doch so sein sollte, dass man einen Beleg für die Schwangerschaft braucht, dann bekommt man den auch bei dir als Hebamme oder beim Gynäkologen, der Gynäkologin?
Ja, sowohl als auch. Also ich stelle das auch manchmal auf, das ist wie so eine Bestätigung, die ich dann ausdrucke und dann kann ich das quasi personalisiert auf die Frau mit meinem Stempel dann ja belegen.
Zurück zum Mutterpass, Franzi. Was steht genau drin?
Also so generell stehen so allgemeine Krankheitsgeschichten über euch drin, zum Beispiel irgendwelche wesentlichen Knochenbrüche oder wenn ihr jetzt irgendwelche Allergien habt oder irgendwas jetzt ganz spezifisch auf euch wichtig ist. Es gibt auch vorne so einen Risikokatalog, wo man alles ankreuzen kann. Zum Beispiel hat man irgendwelche Probleme mit dem Skelett, gibt es irgendwo Diabetes in der Familie und so weiter und so fort. Also oder ist man über 35, ist man eine Mehrgebärende, das kann man dann da alles ankreuzen und dann wird quasi so ein bisschen kategorisiert, ob man schon mal so ein Risiko hat. Dann Sachen über den Gesundheitszustand, also Blutdruck, Ergebnisse von vaginalen Untersuchungen, Werte der Blutuntersuchung, Angaben zur Entwicklung deines Kindes, Dokumentation der Ultraschalluntersuchung steht da drin, Besonderheiten im Schwangerschaftsverlauf, ne, irgendwelche Beschwerden oder Risiken, Angaben zur Geburt, zum Baby und zum Wochenbett. Da steht so viel drin. manchmal aber für Laien gar nicht so einfach, sich in diesen ganzen Abkürzungen auch zurechtzufinden.
Genau, da helfen wir gleich. Ganz kurz vorweg noch. Der Pass soll ja dazu beitragen, dass es Mutter und Kind gut geht und im Notfall alle Informationen für Ärztinnen und Ärzte da sind. Also sollte man ihn wirklich immer dabei haben.
Ja, auf jeden Fall. Also habt ihn einfach so in der Handtasche immer mit wie Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Mutterpass. In der Schwangerschaft echt das Nonplusultra. Es gibt so viele Frauen, die zu uns in den Kreis kommen und sagen, Mutterpass, ja, also habe ich jetzt hier irgendwie vergessen. Dann schicken wir immer den Partner, die Partnerin nochmal los, um dieses so wichtige Dokument für uns zu holen.
Jetzt kommt eine kurze Werbepause.
Hi, wir sind Anja
und Marie von Hallo Hebamme.
Als Hebammen begleiten wir seit vielen Jahren Familien durch Schwangerschaft, Geburt und die spannende Zeit danach. Mit Fachwissen, Herz und einer ordentlichen Portion Tipps aus unserem Hebammenalltag.
Aus genau dieser Erfahrung heraus haben wir gemeinsam mit DM eine eigene Pflegelinie entwickelt. 13 Produkte, davon 4 für die Mama und 9 für euer Baby. Wir legen dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe ohne viel Schnickschnack. Egal ob sanfte Pflege für zarte Babyhaut oder wohltuende Begleiter im Wochenbett.
Besonders stolz sind wir auf unsere Hautschutzcreme, die von Ökotest mit sehr gut bewertet wurde.
Ihr findet unsere Hallo Hebammen-Produkte exklusiv bei DM. Schaut gerne vorbei und überzeugt euch selbst.
Okay, so, also ich finde, der Mutterpass gleicht ja einem Stickeralbum, da Blutuntersuchungsergebnisse eingeklebt werden. Lass uns doch mal anfangen. Was wird überhaupt beim ersten Gynäkologentermin nach Feststellung einer Schwangerschaft alles im Blut bestimmt? Also welche Sticker gibt es da zu holen?
Ich finde es lustig, dass du sagst Sticker, aber ja, tatsächlich. Ja.
Was sagst du, Aufkleber?
Irgendwie schon, ja, Sticker hört sich so ein bisschen nach Schule an, ja. Stickeralbum. Auf jeden Fall wird die Blutgruppe bestimmt und auch der Rhesusfaktor wird bestimmt. Das ist auf jeden Fall wichtig im Notfall, zum Beispiel für Operationen, eine Bluttransfusion oder so, gibt erstmal schnell Auskunft dem Arzt. Wenn die Frau zum Beispiel eine negative Blutgruppe hat und der Vater bekanntlich eine positive, dann würde man eine Rhesusprophylaxe geben, damit die Frau bei der zweiten Schwangerschaft oder also der darauffolgenden Schwangerschaft keine Antikörper gegen ihr Baby bildet, um es mal kurz zu machen. Mhm. Dann gibt es noch einen Antikörpersuchtest. Der sucht erstmal so generell nach unspezifischen Antikörpern, die im Falle eines positiven Ergebnisses immer noch mal so ein bisschen spezifischer untersucht werden würden. Das wird auch dann noch mal wiederholt, so zwischen der 24. und 27. Woche. Dann wird jetzt neuerdings seit Juli 23 auch am Anfang der Schwangerschaft sofort ein Bluttest auf HBS-Antigen gemacht. Das bedeutet, man guckt quasi, ob eine Hepatitis B-Infektion vorliegt. Dann würde man gegebenenfalls mit einer Therapie sofort beginnen können, beziehungsweise das Ansteckungsrisiko auch so ein bisschen abschätzen können. Und das Baby würde nach der Geburt eine aktive und passive Immunisierung bekommen. Du siehst, ich gehe jetzt hier schon so ein bisschen im Schnellraster durch, weil es echt super, genau, super viel ist. Dann wird auf Chlamydien per Urin geguckt und auch auf LSR, also auf Lewis, das ist auch so bekanntlich als Syphilis bekannt. Das sind so Geschlechtskrankheiten, auf die geschaut wird. Dann auf HIV wird getestet Und da steht dann aber nur bei HIV und LSR, dass es durchgeführt würde. Denn wenn es positiv wäre, dass es so eine sensible Information ist, dass es nur im Prinzip die Schwangere wissen darf und dann eben hoffentlich die behandelnden Ärzte.
Genau, und das macht man aber, weil man auch eine Chance hat, das Kind dann zu schützen gegen diese Krankheiten, oder? Also was macht man mit der Information? Genau.
Ja, also zum Beispiel, wenn man HIV positiv wäre, ne, HIV ist ja die Abkürzung für humanes Immundefizienz-Virus. Das ist der Erreger, der die Krankheit AIDS verursacht. Und wenn die Frau positiv ist, dann würde man auf jeden Fall eine Viruslast bestimmen und dann kann man Medikamente geben, die die Viruslast senken und dann kann man im Prinzip den Krankheitsverlauf dadurch gut abschätzen. Das ist vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge, merke ich gerade.
Ja, also, ich glaube auch.
Also
ja.
Und genauso bei Lewis, auch als Syphilis bekannt, kann man behandeln und das ist auch wichtig, da das super gefährlich ist fürs Kind, ne? So eine Geschlechtskrankheit, manchmal merkt man das ja auch gar nicht, dass man das hat und ist vielleicht in der Schwangerschaft dann auch die Chance, das eben herauszufinden und da müsste man auf jeden Fall dann was machen, um das Kind nicht zu schädigen.
Jetzt ist es so, dass man in Deutschland auch noch mehr Tests machen lassen kann, die dann im Mutterpass mit Stickern oder Aufklebern vermerkt werden. Aber dabei handelt es sich um sogenannte IGEL-Leistungen. Erklär doch einmal, was ist das und warum müssen bestimmte Untersuchungen bezahlt werden?
Also IGEL-Leistungen sind individuelle Gesundheitsleistungen, die nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung in der vertragsärztlichen Versorgung gehören. Das bedeutet, sie sind nicht in den Mutterschaftsrichtlinien mit drin, weil man schon A gucken muss, dass es nicht zu viel falsch positive Befunde gibt, ne, weil die Untersuchung da manchmal etwas ungenau ist, beziehungsweise auch man sich dann fragen muss, wie die Therapie ist. Ne? Also alle Untersuchungen, die in den Mutterschaftsrichtlinien sind, sind klar definiert auch quasi therapierbar oder sinnvoll, weil man dann eben aktiv für Mutter und Kind etwas tun kann. Bei IGEL-Leistungen ist das nicht immer so. Sie machen aber schon individuell, je nachdem, welche Schwangere das jetzt ist, auch Sinn. Ne? Also zum Beispiel ist es schon sinnvoll, einer Kindergärtnerin CMV abzunehmen. Ne?
Das ist Zytomegalie.
Genau, weil sie dann, wenn sie jetzt das noch nie hatte, auf jeden Fall vielleicht dann nicht mehr arbeiten gehen würde, weil die Wahrscheinlichkeit, das über Kinder zu bekommen, größer ist. Und so weiter, ne? Dann, also je nach Berufsgruppe und so weiter kann man dann immer gucken. Genauso auch zum Beispiel Menschen, die eine Katze haben, Toxoplasmose, habe ich das schon mal gehabt, weil ich sowieso eine Katze habe, dann bin ich überhaupt total safe, weil der Erreger quasi schon in meinem Körper war und ich da Antikörper gebildet habe. Wenn ich eine Katze habe und meine Katze das nun nicht hat, Toxoplasmose, dann ist es vielleicht einfach auch sinnvoll, das zu wissen oder also genau, je nachdem, ne? Von daher muss man sich immer fragen, will ich diese IGEL-Leistung haben, weil sie eben auch Geld kostet und warum ist es so?
Eine der letzten Optionen im Mutterpass oder kurz vor der Geburt durchgeführten Aufklebermöglichkeiten ist ja der Beta-Streptokokken-Test. Willst du dazu auch kurz noch was sagen? Weil das ist ja auch eine IGEL-Leistung.
Ja, obwohl das auch schon mehr empfohlen wird, dass man das auf jeden Fall kurz vor Geburt durchführen lässt. Es ist halt so, dass ganz viele Frauen diese Beta-Streptokokken durchaus in ihrem Scheidenmilieu haben. Es gibt da auch unterschiedliche Klassifizierungen, ne? Aber wenn man jetzt Beta-Streptokokken positiv wäre, was sich auch ändern kann im Verlauf der Schwangerschaft. Deswegen sagt man, dass man einen relativ kurz vor der Geburt zeitnahen Zeitpunkt für diese Untersuchung wählt. Ne? Das ist so ein Abstrich, um dann eben zu gucken, ob es aktuell ist oder nicht, weil es am Anfang der Schwangerschaft vielleicht anders wäre. Und dann würde man zum Beispiel bei Geburtsbeginn, also wenn man Blasensprung hat oder geburtskräftige Wehen hat, würde man ein Antibiotikum in der Klinik empfehlen und auch geben, um quasi eine Neugeboreneninfektion vorgreift, um quasi weniger Neugeborenen-Sepsis zu haben. Das ist ein umstrittenes Thema. Auch da können wir nochmal eine Folge zu machen. Das muss man selber wissen. Manche Frauen lassen das auch nicht machen und dann weiß man es nicht. Ne? Da gehen die Kliniken auch unterschiedlich mit um. Frauen, wo man es nicht weiß, in manchen Kliniken wird da auch eine Antibiose gegeben. In anderen sagt man, okay, wissen wir nicht, dann lassen wir es. Also da habe ich auch schon unterschiedliche Handhabungen kennengelernt als Hebamme.
Okay. Wow, ein Riesenthema, ja. Mensch. Also dann schauen wir jetzt auf das nicht weniger große Thema Vorsorgeuntersuchungen. Die werden ja auch dokumentiert im Mutterpass und sonstige Kontrollen. Wie ist da der Rhythmus vielleicht ganz kurz und wer darf die Untersuchung machen?
Also in der Regel finden die Vorsorgeuntersuchungen alle 4 Wochen statt. So ab der 32. Schwangerschaftswoche dann alle 2 Wochen. Und dann, wenn man den errechneten Geburtstermin erreicht hat, dann hat man eigentlich so Kontrolluntersuchungen alle 2 Tage. Diese Untersuchung mache ich als Hebamme. Das können aber auch die Frauenärztinnen und Frauenärzte in der Praxis ganz normal machen. Man kann das auch im Wechsel machen mit Hebamme und Gyn. Das darf ganz alleine die Frau entscheiden, wie sie das gerne hätte. Und man muss natürlich auch gucken, welche Hebamme das anbietet. Ich nehme schon auch Blut ab bei den Frauen zu Hause. Das ist natürlich für die immer ganz praktisch, weil die sich dann quasi von ihrem Sofa gar nicht wegbewegen müssen. Ich kann die Herztöne mit einem Holzrohr, also mit einem Pinalhörrohr oder einem Dopton ganz normal hören, ich kann den Bauch vermessen, ich kann den Urin untersuchen mit so einem Urinstix und dem Blutdruck. Also alle Sachen, die bei einer Vorsorgeuntersuchung untersucht werden sollten, kann ich als Hebamme untersuchen. Ich biete das auch an, aber wie gesagt, da muss man vorher beim Erstgespräch vielleicht mit der Hebamme mal reden, ob die das macht. Außer Ultraschalluntersuchungen.
Ja, da können wir als nächstes drüber sprechen. Ich habe noch eine Frage zu den Kontrolluntersuchungen. Die werden ja auch dokumentiert im Gravidogramm. Und da gibt es ja auch verschiedenste Abkürzungen. Eine, die, glaube ich, ein oder viele interessieren dürfte, ist die Kindslage. Vielleicht kannst du wenigstens da einmal sagen, welche Abkürzung. BL, SL sehe ich hier bei mir in meinem alten Mutterpass. Was bedeutet was?
Also SL ist die Schädellage und dann gibt es die erste und die zweite Schädellage und entweder A oder B. Das heißt, liegt der Rücken links oder rechts, vorne oder hinten? So kategorisieren wir das.
Also Schädellage dann heißt Kopf nach unten.
Schädellage heißt, der Kopf ist nach unten, so wollen wir das auch haben dann gerne. Dann gibt's noch die QR, Querlage oder die BEL, Beckenendlage. Also das heißt, wenn quasi der Popo unten ist.
Dann können wir weitermachen mit dem Ultraschall.
Also das ist das Einzige, was ich in meiner Hebammentasche nicht unterkriege tatsächlich. Aber also theoretisch genau können Hebammen das auch machen. Es gibt jetzt neue Kurse, wo man das auch lernen kann. Aber praktisch gesehen ist es schon auch eine Aufgabe, die in den Gynpraxen passiert. Da genau die Hebammen natürlich das rein finanziell nicht bewältigen können und das schon auch was ist, was den Ärzten ein bisschen vorgeschrieben ist, dass sie das bisher so im Leistungskatalog abrufen. Meistens gibt es von den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehene 3 Ultraschalluntersuchungen. Die sind tatsächlich auch sinnvoll, ne? Weil man da schaut, hat sich das Baby richtig eingenistet? Ist die Gewichtsentwicklung richtig? Wo sitzt die Plazenta? Gibt es genug Fruchtwasser? Lalala. Also ganz viel Sachen, die dann da auch so abgecheckt werden und auch wieder mit ganz vielen Abkürzungen dann auf der Ultraschallseite stehen.
Okay, dann Blutabnahmen hast du schon gesagt, kannst du machen. Wie sieht's aus mit dem Zuckertest?
Also ja, kann ich theoretisch auch machen, mache ich aber nicht, weil man dann so lange warten muss bei der Frau. Ne? Also wenn man jetzt einen kleinen Zuckertest macht, dann gut, der würde noch funktionieren. Da trinkt die Frau ja die Lösung und dann würde man nach einer Stunde Blut abnehmen. Bei dem Großen ist es ja dann schon so, dass das 3 Stunden wären, beziehungsweise 2, wo man dann wartet. Und ich muss sagen, ich habe schon immer super viel zu sagen bei einem Hausbesuch, aber das ist mir einfach ein bisschen zu lang, weil ich auch wirklich viele Frauen betreue und deswegen mache ich das speziell jetzt wiederum nicht. Aber ja, es gibt auch Kolleginnen, die machen das, ne? Oder im Geburtshaus wird das auch gemacht. Das ist überhaupt kein Thema.
Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge. Ja, das war das, was wir zum Mutterpass besprechen wollten. Fazit, Franzi, was sollte man behalten von all dem?
Also, ich finde es total wichtig, seine Verantwortung nicht abzugeben, sondern dieses wichtige Dokument ruhig mal zu studieren. Fragt ruhig nach, was bedeutet. Ich finde es auch wichtig, da mal nachzufragen, wie sind meine Ergebnisse, warum wird es abgenommen, wann wird es abgenommen. Da so ein bisschen das auch auf dem Schirm zu haben und selbstbestimmt durch die Schwangerschaft zu gehen.
In der nächsten Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das zwar gar nicht so häufig vorkommt unter der Geburt, aber über das kaum jemand vorher gut informiert ist, würde ich sagen, Franzi. Es geht um den Einsatz der sogenannten Saugglocke, medizinisch als Vakuumextraktion bekannt. Wir wollen darüber sprechen, wann sie zum Einsatz kommt, in welchen medizinischen Szenarien, wie das Ganze dann abläuft und was das für Frau und Kind bedeutet und hoffen, dass wir so auch Ängste nehmen können, indem wir Fragen, offene Fragen klären können.
Genau, und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt sie uns doch bitte unbedingt entweder bei Instagram @hebammenkoffer. Da könnt ihr mir alle Fragen schreiben und dann werden wir die direkt in unserer Podcast-Folge für euch beantworten. Oder ihr schreibt sie an unsere E-Mail-Adresse, die lautet Sonja.
podcast-projekt-baby@gmx.de.
Puh. Sehr gut, dass du sie gesagt hast.
Ja, und ansonsten, wenn ihr uns Feedback geben wollt zu Projekt Baby, dann freuen wir uns immer über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Und ja, umso mehr freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und ich sage bis dahin.